Barnabas fand, wir sollten Markus wieder mitnehmen und Paulus ist absolut dagegen. Er wollte nicht, dass jemand, der im Dienst versagt hatte, jetzt wieder mitkäme. Aber Barnabas setzte sich so ein, es kam sogar zu einer Trennung zwischen Paulus und Barnabas diesbezüglich. Nun, das Ganze hatte einen Haken. Barnabas war ein Verwandter von Markus. Und Familienbande, die können manchmal ein Problem sein, wenn es geht darum, dass wir objektiv bleiben. So sehen wir in Kolosser 4, Vers 10 bis 11, dass eben Barnabas mit Markus verwandt war. Und so ging dann Markus mit Barnabas auf die Missionsreise und Paulus erwählte sich Silas. Aber in der weiteren Apostelgeschichte wird dann nicht mehr Barnabas erwähnt und der Dienst von Markus, sondern es geht um Paulus und um Silas. Es heißt auch dort, dass die Gemeinde Paulus und Silas der Gnade Gottes anbefahl und bei Barnabas lesen wir das nicht. Also dieses Schweigen diesbezüglich deutet an, dass die Gemeinde offensichtlich ein Problem hatte mit der Entscheidung von Barnabas, aber es war ihre persönliche Verantwortung als Missionare, sie haben sich nicht eingemischt als Gemeinde. Und das war gut so. Nun, später sehen wir, wie dieser Markus wiederhergestellt wird. Denn in 2. Timotheus 4, Vers 11, da sagt Paulus aus der Todeszelle in Rom zu Timotheus, nimm Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das ist wunderbar. Ein Mann, der einmal versagt hat im Zusammenhang mit der Missionsarbeit, aber erlebt eine Wende und schließlich kann sogar der Apostel Paulus sagen, das ist ein nützlicher Diener für den Herrn. Und eben, es kommt noch dazu, die Verwandtschaft mit Barnabas macht noch etwas klar. Barnabas war ein Levite aus dem Stamm Levi. Das heißt, er gehörte zum Dienerstamm in Israel. Wenn man nachliest in 4. Mose 3, 5 bis 8 und Apostelgeschichte 5, 36 bis 37, dann sieht man, eben Barnabas war ein Sohn Levis und damit ein Tempeldiener. Und wenn Markus mit ihm verwandt war, also war er da auch aus levitischer Abstammung. Und nun erstaunt es uns, was das Thema des Markus-Evangeliums ist. Markus beschreibt den vollkommenen Diener. Er hatte versagt im Dienst, aber wurde später wiederhergestellt. Und warum? Eben weil er das Vorbild des Herrn Jesus für den Dienst vor sich sah. Nun, wie kann man erkennen, dass das Markus-Evangelium den Diener beschreibt? Hier ist es besonders wichtig, dass man nicht nur das sieht, was da steht, sondern auch was nicht da steht. Ich will erklären, warum. Das Markus-Evangelium beginnt und nach kurzer Einleitung, wenige Verse, kommt es gleich zum öffentlichen Dienst des Herrn Jesus. Er predigt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Also kein königliches Geschlechtsregister. Ist ja auch nicht wichtig für einen Diener. Wenn jemand sich eine Firma vorstellt als Arbeiter, dann fragt man nicht, ja, haben Sie eventuell irgendetwas zu tun im Stammbaum mit den Ottonen? Das ist ja nicht wichtig. Es kommt darauf an, ob jemand arbeiten kann, oder? Also kein königliches Geschlechtsregister und auch keinen Nachweis zurück auf König David, wie im Lukas-Evangelium. Es beginnt einfach sofort mit dem Dienst. Und es ist auch so, das Wort Kai auf Griechisch und kommt nirgends im Neuen Testament so dicht vor wie im Markus-Evangelium. Das kann man natürlich alles mit dem Computer machen, kann man eingeben, Statistik für alle Bibelbücher, wumm, kommt da gleich eine Grafik hervor und dann sieht man die Dichte des Wortes Kai in einem bestimmten Bibelbuch. Und das ist also eines der dichtesten Texte. Es kommt in dem kurzen Evangelium 1091 Mal vor und. Und so liest man das Evangelium und. Natürlich, so soll man keinen deutschen Aufsatz schreiben. Das bestätige ich gerne meinen Kindern, aber Markus schrieb kein deutsches Evangelium, sondern er schrieb Griechisch. Gut, dort ist es auch nicht typisch, dass man immer sagt Kai, aber es ist eben so, dass die Schreiber des Neuen Testaments ein griechisches Schreiben im Allgemeinen, das stark vom Hebräischen gefärbt ist. Und zwar empfand man eben diese Ausdrucksweise auch als würdiger. Ich war zum Beispiel so Ausdrücke wie der Sohn seiner Liebe, schreibt Paulus in Kolosser 1. Das heißt nichts anderes als der geliebte Sohn. Aber das ist ganz typisch hebräisch ausgesprochen, weil im Hebräischen hat man sehr wenige Adjektive. Und dann macht man einfach, indem man im Genitiv ein Hauptwort anhängt. Der Sohn seiner Liebe, das heißt der geliebte Sohn. Aber es tönt würdiger. Oder in Hebräer 1 beginnt der Text so, nachdem Gott ehemals zu den Vätern vielerlei Weise und so weiter. Und dann heißt es über den Sohn Gottes, der alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht. Nicht ganz einfach wäre, durch sein mächtiges Wort, aber durch das Wort seiner Macht, das wirkt noch feierlicher. Und so ist eben auch das Markus-Evangelium sehr stark hebräisch geprägt, denn im Hebräischen ist die Erzählform, die sogenannte Vayikdol-Form, die beginnt immer mit einem Und. Also, wenn man eine Erzählung macht, ist immer Vay. Schon im Schöpfungsbericht, Vayomer Elohim, und Gott sah, et Or Kitov, Vayavdel, und Gott schied, und so weiter. Also, darum und. Aber ganz besonders dicht im Markus-Evangelium, und das ist so richtig der sprachliche Ausdruck für den unermüdlichen Diener. Und. Er dient und dient. Und dann kommt typischerweise auch das Wort Euteos oder Eutys alsbald. Das kommt ca. 40 Mal vor. Alsbald. Das zeigt eben den unermüdlichen Diener, der sofort wieder da ist für den nächsten Dienst. Das zeigt den Eifer Christi im Dienst. Und so schön, und das finden wir nur im Markus-Evangelium, das erste Kapitel zeigt einen ganzen Tagesablauf des Herrn Jesus. Ich zeige das ganz kurz auf. Markus 1, nicht wahr? Der Herr Jesus beginnt seinen Dienst schon in Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Und jetzt wird erzählt. Als er aber am See von Galiläa wandelte, sah er Simon und Andreas. Er beruft sie. Und dann Vers 19. Und von dannen ein wenig weitergehend sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder. Er beruft sie auch. Dann Vers 21. Und sie gehen hinein nach Kapernaum. Und alsbald an dem Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Da haben wir also wieder einen Tagesablauf, jetzt am Sabbat. Und dann Vers 29. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge. Da wird klar, das ist immer noch am gleichen Tag. Wir haben also zuerst einen Tagesablauf mit der Berufung der Jünger, dann wieder einen Tagesablauf mit diesen Jüngern, zuerst in der Synagoge, dann gehen sie raus und kamen in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter hatte Fieber und der Herr heilt sie. Aber das war nicht fertig. Vers 32, als es aber Abend geworden war, als die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Der heilt sie. Abend spät noch. Das ist alles der gleiche Tag ab Vers 21 an diesem Sabbat. Und dann, wie geht es weiter? Vers 35, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging hin an einen Wüstenort und betete da selbst. Also der nächste Tag, aber nicht ausschlafen da. Ich sage nichts gegen Ausschlafen, oder? Aber ich sage nur, der Herr Jesus bis spät abends hatte da gedient und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, geht er schon betet, um den neuen Tag vorzubereiten. Und dann wird gezeigt, wie er dann wieder gedient hat. So wird in Kapitel 1 dieser unermüdliche Diener uns vorgestellt in diesem Tagesablauf. Nun weiter. In diesem Evangelium haben wir am wenigsten Worte Jesu. Ich habe alle Verse ausgezählt wo der Jesus spricht. Und dann kommt man zu diesen Zahlen. Matthäus-Evangelium, 60% der Bibelverse sind Worte Jesu. In Markus sind es 42, da ist ein Fehler in der Reihenfolge, das kann man gerade korrigieren. Also 60, dann 42, in Lukas sind es 50 und in Johannes 50%. Also objektiv im Markus-Evangelium spricht der Herr Jesus am wenigsten. Nun, wenn jemand eine Firma hat und da kommt einer, stellt sich vor als künftiger Arbeiter, ist es wichtig für den Chef, dass er weiß, dieser Mann spricht sehr viel? Nein. Bei einem Diener ist es wichtig, dass er gut arbeiten kann. Es ist nicht so wichtig, dass er bei der Arbeit viel spricht. Nun, ich will einfach sagen, im Markus-Evangelium ist es ganz eindeutig so, dass der Akzent mehr auf den Wort, auf den Taten Jesu liegt, als auf seinen Worten. Der Herr Jesus hat geredet, gesprochen, am richtigen Ort, aber Markus fokussiert mehr auf die Taten. Und jetzt kommt's. Wir haben ja gesehen, 7% ist exklusives Erzählmaterial, nur bei Markus. 93% finden wir auch in den anderen Evangelien. Und jetzt zeige ich mal, was zu diesen 7% gehört. Das ist Kapitel 7. Vers 31 bis 37. Da werden Menschen zu dem Herrn Jesus gebracht. Er heilt da einen Tauben und sagt auf Aramäisch Ephata. Vers 34. Und gen Himmel blickend seufzte er. Er empfand das Leiden der Menschen mit. Seufzte er und spricht zu ihm Ephata. Das ist, werde aufgetan. Und alsbald wurden seine Ohren aufgetan. Und das Band seiner Zunge wurde gelöst und er redete recht. Und er gebot ihnen, dass sie es niemandem sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es übermäßig kund. Und sie erstaunten überaus und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Nun, da haben wir das Schlüsselwort für das Markus-Evangelium. Das kommt nur hier vor. Er hat alles wohl gemacht. Das ist der vollkommene Diener, der gekommen ist, um uns zu dienen, sein Leben als Lösegeld zu geben, um eben alles wohl zu tun. Und jeder, der den Herrn Jesus kennengelernt hat als diesen vollkommenen Diener, der kann mit Markus sagen, ja, der Herr Jesus hat auch in meinem Leben alles wohl gemacht. Genauso wie er dann bezeugen kann mit Matthäus, ja, der Herr Jesus ist der wahre König und er hat die Herrschaft in meinem Leben übernommen. Früher hatte ich andere Ziele, aber jetzt ist er der König. Er regiert und nach Markus können wir sagen, und er hat in meinem Leben alles wohlgemacht. Nun, exklusiv ist weiter der Markus-Schluss. Wir finden dort zunächst den Herrn Jesus als den Auferstandenen. Und dann finden wir die Himmelfahrt des Herrn Jesus. Er geht nämlich zurück und setzt sich zu Rechten Gottes. Schauen wir mal, wie das dort beschrieben ist. Das findet man nur im Markus-Evangelium, dass am Schluss des Evangeliums der Herr nicht nur in den Himmel geht, sondern sich zu Rechten Gottes setzt. Ich lese die zwei letzten Verse von Markus 16. Die der Mehrheitstext ganz klar bezeugt und ein paar ganz wenige Abweichler-Handschriften haben das nicht. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Ja, hier finden wir den Diener verherrlicht zur Rechten Gottes. Der Herr Jesus hat ja schon in Matthäus 23, 12 erklärt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und genau das Markus-Evangelium, das den den Akzent legt auf den Herrn Jesus, der sich so tief erniedrigt hat, um uns zu dienen, um Gott zu dienen und auch uns zu dienen, zeigt am Schluss, wie Gott ihn hoch erhebt zu Rechten der Majestät auf dem Thron. Das ist genauso wie in Philipper 2, Verse 5 bis 11, der Herr Jesus, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich. Aber dann heißt es, er hat sich erniedrigt in 7 Stufen, sechstens bis zum Tod, aber nicht irgendein Tod, bis zum Tod am Kreuz. Der schändlichste Tod. Und dann heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der irdischen, der himmlischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Kyrios, Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Er hat ihm diesen Namen Adonai, Herr, gegeben als Mensch. Ich weiß, fällt dir auf, wenn man die Evangelien liest, da steht normalerweise nicht Herr Jesus, sondern es ist üblich Jesus, Jesus, Jesus. Aber wenn man dann in der Apostelgeschichte weiterliest, plötzlich wird das so, die übliche Redeweise Herr Jesus, Kyrios Jesus. Und auch in den Briefen, unser Herr Jesus Christus. Das hängt damit zusammen, der Herr Jesus hat sich erniedrigt und ist als Mensch zum höchsten Platz erhöht worden. Und als Mensch trägt er diesen Namen Adonai, den er als Gott schon immer hatte. Aber als Mensch ist er Herr und alle müssen sich ihm unterstellen. Und darum finden wir hier als interne Bestätigung, dass dieser Markus Schluss eben zum Evangelium gehört. Das ist gerade die Pointe. Und die Pointe ist noch schöner. Wie wird Jesus genannt in Vers 19, der Herr nun wurde. Er wird Herr genannt. In dem Evangelium des Dieners. Ja, jetzt ist er der Herr. Sein Werk am Kreuz ist vollendet. Und dann auch in Vers 20, jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte. Zweimal, der Herr, das ist der Diener, der nun erhöht ist. Aber es ist nicht so, dass der Herr Jesus jetzt aufhört zu dienen. Seine Nachfolger haben von ihm gelernt. Sie gehen aus und predigen überall, allenthalben, Vers 20. Aber dann heißt es, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Der Herr wirkt mit, bestätigt, sogar vom Thron aus. Dient er weiter. Das ist ganz wunderbar, wenn man das so sieht, wie das eben auch das Evangelium wirklich pointiert, abrundet. Nun kann man sich fragen, warum gibt es eigentlich Handschriften, wo ganz wenige, wo das fehlt? Und der Nestle-Aland-Text macht da eine solche Sache aus, dass er sagt, in Doppelklammern, das ist ab Vers 8 nicht authentisch. Natürlich ist es authentisch. Das ist so klar, so eindeutig bezeugt. Aber der Punkt ist natürlich der. Da haben wir das erste Jahrhundert, all diese Zeichen und Wunder, die da geschehen sind. Nicht nur durch den Herrn selbst, sondern auch dann durch die Apostel und durch solche, die durch die Apostel zum Glauben gekommen waren. Und dann um 100 stirbt der letzte Apostel, Johannes. Und alles wird irgendwie anders. Ich habe da einige Zitate aus der Kirchengeschichte. Augustinus, dieser Kirchenlehrer, schrieb, dieser bekannte Kirchenlehrer schrieb um 392 nach Christus. Warum geschehen heute solche Dinge nicht? Er spricht von Zeichen und Wunder der Apostel. Sie würden niemanden bewegen, wenn sie nicht wunderbar wären. Gott ist darum in Weisheit mit uns umgegangen, indem er sie ein für alle Mal gab, um die Welt zu überzeugen, damit sie sich in der Folge auf die Menge verlasse, die auf diese Weise überführt wurde. Also, eigenartig, er sagt, das ist eigentlich nicht mehr das, was wir so erleben heute. Oder ein anderes Zeugnis, über das Sprachenreden schreibt derselbe Augustinus in einem Kommentar, denn es war nötig, dass der Heilige Geist so mit allen Sprachen zeichenhaft bezeugt würde, weil Gottes Evangelium mit allen Sprachen dem ganzen Erdkreis zulaufen sollte. Jenes wurde zeichenhaft bezeugt und danach verging es. Er sagte, Sprachenreden war da als Zeichen, dass Gott jetzt alle Völker in allen Sprachen erreichen würde. Das war ein Zeichen und dann ist es weggegangen und jetzt müssen wir eben alle Völker erreichen in mühsamer Übersetzungsarbeit. Und wie viele Wycliffe-Übersetzer wären froh, sie könnten Sprachen reden und einfach so in einer Bantu-Sprache das Neue Testament aufschreiben. Gott könnte das, kein Problem. Aber er macht es nicht. Warum? Weil er es so wollte. Und es wäre ja angenehm, wenn man denkt, da geht ein Mann mit seiner Frau, zwei kleine Kinder nach Kamerun und die Frau kriegt Malaria und ich meine, was die sich an Risiken aussetzen, das wäre doch wunderbar. Man bleibt in irgendwo, sagen wir, in Frauenfeld und zu Hause mit Sprachenreden schreibt man auf Kaka das Neue Testament auf und schickt es den Leuten, die Malaria haben, dort unten. Ja, Gott könnte, aber er tut es nicht. Und dann wieder im 4. Jahrhundert ein ganz bekannter Prediger, Chrysostomos, er sagt, behaupte nicht, Wunder geschahen damals nicht, weil sie heute nicht geschehen. In jenen Tagen waren sie nützlich, heute sind sie es aber nicht. Von Wunderkräften ist nicht die geringste Spur geblieben. Und Isidor von Sevilla schrieb noch im 7. Jahrhundert, als bereits Aberglaube und Jagd nach Übernatürlichen in die römische Kirche eingezogen war, der Grund, warum die Kirche heute nicht die Wunder wirkt, wie zur Zeit der Apostel, ist der, dass die Wunder damals notwendig waren, um die Welt von der Wahrheit des Christentums zu überzeugen. Jetzt steht ihr zu, nachdem sie überzeugt ist, durch gute Werke zu leuchten. Wer heute als Gläubiger nach Wunderkräften strebt, trachtet nach eitler Ehre und menschlichem Beifall. Nun, das ist einfach sein Zeugnis. Ich will damit sagen, jetzt kann man auch spekulieren, aber begründet spekulieren, warum gibt es Handschriften, wo diese Verse fehlen? Und Leute, war auch weh willkommen. Der Herr sagt in Markus 16, Vers 15, geht hin in die ganze Welt und predige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Dann kam diese Zeit, wo sie sagen, warum haben wir keine solchen Zeichen mehr? Was ist eigentlich mit uns los? Wir haben Lehrer, Bibellehrer, wir haben Evangelisten, Hirten, wir haben keine Apostel, keine Propheten und keine Zeichen und Wunder. Was ist los? Und da steht doch, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Und schon ist es draußen. Und da hört das Evangelium auf in Vers 7 mit den Jüngern, die zittern vor Furcht. Und dann ist die gute Botschaft, von der in Markus 1,1 die Rede war, ist zu Ende. Mit Furcht und Zittern. Nein, so kann es ja nicht sein. Also Neste Alland, das ist ja unmöglich, das Evangelium dort enden zu lassen. Nein, das gehört 100% dazu, das ist Gottes Wort. Aber wenn der Herr Jesus seinen Aposteln sagt, diese Zeichen werden denen folgen, welche glauben, kann das bedeuten, diese Zeichen werden folgen in allen Generationen, bis er wiederkommt? Oder es kann bedeuten, diese Zeichen werden folgen dieser Generation, die durch die Apostel zum Glauben kommen werden? Weil das ist theoretisch möglich, oder? Das kann man aus dem Text hier nicht belegen oder beweisen. Nun ist es aber so gekommen, dass es aufgehört hat. Und da haben dann einige Probleme bekommen. Aber diese Probleme, die brauchen wir nicht zu bekommen, das gehört 100% dahin. Und es endet eben mit dem Herrn Jesus als dem Diener auf dem Thron Gottes, der weiter dient durch uns, indem er mitwirkt. Und das ist so schön. Markus hat gewissermaßen erlebt, wie er versagt hat im Dienst. Er war wie ein Handschuh. Und wir alle sind so. Ein Handschuh kann 5 Finger haben, aber er kann nichts von sich aus. Erst wenn die Hand hineingeht, dann kann der Handschuh etwas wirken. Und so hat Markus erlebt, wenn ich aus meiner eigenen Kraft ohne eine wirkliche Berufung in die Mission gehe, dann geht es schief. Und wenn es dann bergauf zu steil wird, dann geht man wieder heim. Aber ich muss lernen, das Geheimnis Christus in euch. Das Geheimnis der Kraft. Und das bedeutet, dass ich den Herrn Jesus anschaue als den vollkommenen Diener und von ihm lerne. Und dann erfahre ich, nicht aus eigener Kraft dienen, sonst werden wir ausbrennen. Ja, das ist ein Thema, oder? Und gerade für Missionare, ausbrennen. Nein, Herr Jesus will durch uns wirken und er will so wirken durch uns, dass wir nicht ausbrennen müssen, sondern dass wir die Werke tun, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Nach Epheser 2, Vers 10. Nun also, warum ist das Markus-Evangelium kanonisch? Das habe ich hier nochmals aufgeführt. Der Apostel Petrus hatte ihn bestätigt und das schreibt der frühe Kirchenschreiber Papias. Und dieses Evangelium ist auch bezeugt durch Irenäus, einen Christen aus dem 2. Jahrhundert und so weiter. Und aus den Angaben aus der frühen Kirche entnehmen wir, dass Markus sein Evangelium um 64 bis 67 nach Christus schrieb. Der grobe Aufbau ist ganz einfach. Drei Teile. Kapitel 1,1 bis 3,6. Der Diener Gottes handelt in Güte gegenüber Israel. Dennoch beschließt die Führerschaft, ihn zu töten. Kapitel 3, Vers 6 sehen wir, der Herr Jesus heilt jemand am Sabbat und dann werden die Herzen seiner Feinde mit Torheit erfüllt und sie beschließen, sie beratschlagen, wie sie ihn töten könnten. Und dann kommt der zweite Teil, Kapitel 3, Vers 7 bis 15, 47. Der verworfene Diener weist andere Diener im Dienst an. Seine Nachfolger werden angewiesen, wie sie, wenn Jesus in seinen Fußstapfen folgen können. Er selber ist als Diener treu bis in den Tod am Kreuz. Und dann kommt der dritte Teil, Markus 16, 1 bis 20. Die Erhöhung und Verherrlichung des Dieners. Und so kommen wir bereits zum Lukas-Evangelium. Der Autor Lukas war von Beruf Arzt. Kolosser 4, Vers 14. Und Ärzte sind nun einmal so, wenn sie berufen sind zur Aufgabe, sie haben zum Beispiel Menschenkenntnis. Sie haben ein Mitgefühl für Kranke und auch überhaupt für arme Menschen. Und jetzt wird uns natürlich klar, warum Gott Lukas gewählt hat, um den Menschen Jesus zu beschreiben. Und warum ein Arzt am ausführlichsten über die Jungfrauengeburt schreiben sollte. Das ist nicht ein Fantast, der das geschrieben hat, sondern es war ein Mann vom Fach. Und jetzt verstehen wir auch, warum Lukas so oft beschreibt, wie der Herr Jesus zu einzelnen Menschen auf Besuch geht. Und sich um einzelne Menschenschicksale kümmert. Und da haben wir viele Geschichten, die man nur im Lukas-Evangelium findet. Ja, der Arzt beschreibt diesen Menschen Jesus, der eben mit Menschen mitfühlt und auf sie eingeht. Lukas ist der einzige Bibelschreiber, von dem wir wissen, dass er kein Jude war. Jetzt verstehen wir auch, warum Lukas so oft beschreibt, wie der Herr Jesus zu einzelnen Menschen auf Besuch geht und sich um einzelne Menschenschicksale kümmert. Und da haben wir viele Geschichten, die man nur im Lukas-Evangelium findet. Ja, der Arzt beschreibt diesen Menschen Jesus, der eben mit Menschen mitfühlt und auf sie eingeht. Lukas ist der einzige Bibelschreiber, von dem wir wissen, dass er kein Jude war. Wir wissen das durch eine frühchristliche Überlieferung außerhalb der Bibel, aber man kann es auch entnehmen aus Kolosser 4, 10 bis 14. Paulus richtet dort Grüße aus von drei Leuten und sagt, die sind alle aus der Beschneidung. Das heißt, das sind Juden. Und dann kommen, schön schematisch, nochmals drei Grüße. Und dabei ist auch Lukas, dann ist er kein Jude. Ja, Und es ist so, im Lukas-Evangelium sehen wir, wie die Gnade Gottes die Grenzen Israels sprengt. Denken wir zum Beispiel an die Geburtsgeschichte, und die Engel verkündigen Frieden auf Erden. Nicht Frieden in Israel, Frieden auf Erden. Und dann in Kapitel 3 beschreibt Lukas das Geschlechtsregister, das eigentlich das von Maria ist. Und da geht der im Geschlechtsregister zurück bis auf Adam. Nicht bis auf Abraham, bis auf Adam. Warum? Um zu zeigen, der Mensch Jesus ist verwandt mit der ganzen Menschheit. Dieser vollkommene Mensch kam, um alle Menschen, die wollen, eben mit Gott zu versöhnen. Und der Herr Jesus wird beschrieben, nur im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, in der Synagoge in Nazareth. Die Tora-Lesung war vorbei und dann kommt die Prophetenlesung. Dem Herrn Jesus wird die Jesaja-Rolle gereicht. Er öffnet sie, Jesaja 61, und sagt: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen und so weiter. Und dann sagt er: Diese Worte sind heute vor euren Ohren erfüllt. Erstaunen, die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Und dann sagt der Herr Jesus: Es gab viele Aussätzige in den Tagen von Elia, aber nur diese Frau im Libanon wurde, es gab viele Witwen in den Tagen Elias, aber Elia wurde nur geschickt zu dieser libanesischen Witwe in Sidonien, also Sidon, in Sarepta. Im Hausland. Und dann sagt er, in den Tagen von Elisa gab es viele Aussätzige in Israel, aber Elisa wurde nur gesandt, um den Syrer Naaman zu heilen. Und die ganze Synagoge wird wütend. Warum? Der Jesus zeigt, die Gnade geht aus zu den Heidenvölkern. Nicht nur für uns. Nein, die Gnade ist da, sie sprengt die Grenzen Israels. Und Lukas, ein Nichtjude, ist doch so glücklich, dass die Gnade auch zu den Nichtjuden gekommen ist. Darum musste er das Lukas-Evangelium schreiben, als Nicht-Jude. Ja, und dann kommt noch dazu, ganz am Anfang des Evangeliums zeigt Lukas, er war nicht nur Arzt, sondern Historiker. Denn in Lukas 1, 1 bis 5, da schreibt er, wie er den einzelnen Zeugen nachgegangen ist und alles ganz genau erforscht hat, eben damit man einen zuverlässigen, historisch zuverlässigen Bericht habe. Und da wird auch deutlich, wie unsinnig die liberale Theologie ist, wo man behauptet hat, ja, die Menschen damals, die waren so mythologisch und die haben so Mythen geglaubt, aber der moderne Mensch, wissenschaftlich heute, der würde das nie tun. Das kann man heute nicht, den Menschen nicht mehr so zumuten. Nein, Lukas, ihm ging es um die historische Tatsachen, die wirklich geschehen sind und durch Augenzeugen belegt sind. Und so hat Gott also diesen Mann gewählt für das Lukas-Evangelium. Und da finden wir, wie gesagt, das Evangelium, das beschreibt das Friedensopfer. Vom Friedensopfer heißt es im Alten Testament ausdrücklich in 5. Mose 27. Ein Friedensopfer ist, du sollst dich freuen. Das war ein Opfer, wo man sich freuen sollte. Nun, die Begriffe Freude, sich freuen, sind ganz typisch für das Lukas-Evangelium. Ich habe hier die Werte aufgeführt. 13 im Matthäus-Evangelium. Also alle verwandten Wörter habe ich da zusammengenommen im Griechischen. 13, Markus 3, Lukas 34, Johannes 20. Also dieses Evangelium wird von Freude förmlich gekennzeichnet. Und übrigens am Anfang, der Engel sagt in Lukas 2, Vers 10, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und dann das Evangelium endet damit, der Herr Jesus auf dem Ölberg bei Bethanien segnet die Jünger, fährt auf und dann gehen die Jünger zurück in den Tempel mit großer Freude. Das Evangelium beginnt mit großer Freude, es endet mit großer Freude. Dann ist es ja eben das Friedensopfer, das hier beschrieben wird. Und die Ausdrücke wie Friede und so weiter, die, wenn man die zusammennimmt, Matthäus 3, Markus 2, Lukas 14, Johannes 6. Das Kennzeichen des Lukas-Evangeliums, das Friedensopfer. Sevach Shelamim, auf Hebräisch, 3. Mose 3. Dann ist es aber so, Shelamim kann man übersetzen mit Friedensopfer, aber eine zweite Bedeutung liegt auch drin, Rettungs- oder Heilsopfer. Nun, die Wörter wie Rettung, Heil, Retten etc. sind so, Matthäus 17, Markus 16, Lukas 26, Johannes 8. Es ist typisch für das Lukas-Evangelium. Und das Friedensopfer wurde auch speziell eben dargebracht als Lobopfer. Schau nach in 3. Mose 1-7, wo eben das Friedensopfer beschrieben wird als Opfer zum Loben. Nun, diese Wörter Lob, Loben etc. in Matthäus 10-mal, Markus 6, Lukas 26 und Johannes 3-mal. Das ist ganz typisch, es ist das Lobopfer, das hier gezeigt wird. Und ich habe schon gesagt, dass eben Lukas als Arzt viel Mitgefühl hatte für Kranke und Arme und eben auch für die Nichtjuden. Und darum die Wörter Gnade, Barmherzigkeit etc. sind ganz charakteristisch. Matthäus 21, Markus 7, Lukas 27, Johannes 4. Und dann kommt noch dazu, ich habe schon gesagt, Lukas der Arzt, der viel Empfindung hatte für Barmherzigkeit. In Kolosser 4 wird gesagt, Lukas der geliebte Arzt. Und das ist so schön, das heißt nicht Lukas der hochberühmte Arzt, sondern der geliebte Arzt, das heißt, er war treu in seinem Beruf. Es geht nicht darum, dass wir Karriere machen, dass wir Ehre von Menschen erhalten, sondern es geht darum, dass wir in dieser Berufung, wo Gott uns hineingestellt hat, dass wir Geliebte sind, treu. Also, wann wurde das Lukas-Evangelium geschrieben? Vor dem Jahr 62 nach Christus. Warum? Weil es der erste Teil ist und Apostelgeschichte 1,1 fährt fort als zweiter Teil des Lukas-Evangeliums. Und die Apostelgeschichte geht, bis Paulus in Rom ist, 2 Jahre wartet auf die Gerichtsverhandlung, da sind wir im Jahr 62. Und er beschreibt nicht mal, wie dann Paulus vor Kaiser Nero erscheint. Also wenn die Apostelgeschichte um 62 geschrieben wurde, offensichtlich vor dem Prozess, noch vor Nero, dann ist das Lukas-Evangelium eben davor geschrieben. So einfach ist das. Der grobe Aufbau. Wir haben die Einführung, Kapitel 1,1-5, und dann sehen wir das Kommen Jesu, Kapitel 1,6-9, Vers 50. Und dann zweitens das Weggehen Jesu Christi, 9,51-24,53. Und das ist ganz interessant. In Kapitel 1 wird gesagt, wie Gott uns besucht hat auf Erden. Wird das Leben des Herrn Jesus beschrieben, bis Kapitel 9, Vers 50, und dann heißt es, dass der Herr Jesus sein Angesicht feststellte, um nach Jerusalem zu gehen. Und alles Weitere wird jetzt so beschrieben, der Herr Jesus ist auf einer Reise. Und er geht herum im Land, geht herum. Aber die ganze Reise, sein ganzes weiteres Leben und Dienen, hatte ein Ziel, nach Jerusalem hinaufzugehen, um zu leiden, zu sterben, aufzuerstehen und dann in den Himmel zurückzugehen. Also, dieser zweite Teil zeigt das Weggehen Jesu durch Leiden zur Herrlichkeit. Und so finden wir dann eben ganz am Schluss, wie der Herr Jesus eben nicht einfach als Auferstandener mit den Jüngern spricht, sondern die Himmelfahrt wird noch erwähnt. Er geht zurück in den Himmel. Aber es ist ganz eindrücklich eben dieser zweite Teil, die ganze Reise, überall wo der Herr Jesus hindurchgeht, das Ziel ist, zu leiden und dann in die Herrlichkeit zu gehen. Und nicht wahr? In Apostelgeschichte 13, als Paulus auf der ersten Missionsreise die entstandenen Gemeinden nochmals besucht, heißt es, also hinging und sie ermahnte die Jünger, dass sie durch viele Trübsale hindurch ins Reich Gottes eingehen sollen. Das ist genau das, was der Herr Jesus uns vorgezeigt hat. Sein ganzer Weg ging hin durch Leiden in Jerusalem, aber schließlich in die Herrlichkeit. Und das ist auch so wunderbar, wie dann Lukas am Schluss beschreibt, wie der Herr Jesus auf dieser langen Reise schließlich nach Jericho kommt. Lukas 19. Der tiefste Wohnort der Welt. Weit unter dem Meeresspiegel der Ozeane. Und dort geht er noch in das Haus von Zachäus. Und dann geht der Herr Jesus weiter nach Jerusalem hinauf. Im vollen Wissen, er wird dort sterben. Übrigens, die Römerstraße hat man ausgegraben, die von Jericho nach Jerusalem hinaufführte. Also man kann wirklich sehen, wo der Herr Jesus dann weiterging, nach der Heilung des Blinden, da bei Jericho, und dann hinauf durch die Wüste, nach Bethanien und dann nach Jerusalem. Da kommt mir so das Lied von Margrit Birkenfeld in den Sinn. Für mich gingst du nach Golgatha. Das war dieser Weg nach Golgatha, durch Leiden und dann in die Herrlichkeit. Jetzt kommen wir noch zum Johannesevangelium. Der Autor ist ganz klar bezeugt aus der frühesten Kirchengeschichte, der Apostel Johannes. Er war früher Fischer. Und zwar, als der Herr Jesus ihn berief, Matthäus 4, 21, da war er gerade nicht beim Fischen, sondern beim Netzflicken. Petrus war beim Fischen und wurde dann berufen zum Menschenfischer. Und er hat dann an Pfingsten die große Ernte eingebracht. Johannes war beim Netzflicken. Und das sollte auch von Bedeutung sein für seinen Dienst, denn Johannes hat ja seine Schriften, das Johannesevangelium, seine drei Briefe und auch die Offenbarung ganz am Ende seines Lebens geschrieben. Und da waren diese Irrlehre der Gnostiker, die die Gottheit und Gottessohnschaft Jesu leugneten und seine wahre Menschwerdung, die haben sich immer mehr ausgebreitet und sind in die Gemeinden eingedrungen und haben zerstört. Und nun, Johannes schrieb das Johannesevangelium, um zu beweisen und darzulegen mit apostolischer Autorität, Jesus ist Gott. Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Und er ist wirklich Mensch geworden. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und so hat er auch mit dem ersten und zweiten Johannesbrief gewarnt vor all diesen Irrlehren und wie man die Irrlehre erkennen kann, wie man die Geister prüfen muss anhand des Wortes Gottes. Und so hat er Netze geflickt, die am Ende des ersten Jahrhunderts begannen zu zerreißen. Johannes hat einen Bruder, Jakobus, und die waren sehr temperamentvoll. Und darum hat der Herr Jesus ihnen den Namen gegeben, Boanerges, Markus 3, Vers 17. Donnersöhne. Also man stellt sich vor, ein Johannes, Apostel der Liebe, so ein abgeklärter, ruhiger Mann. Ja, das war auch einmal ein junger Mann. Und eben nicht, es gibt auch abgeklärte junge Leute. Was sehr explosiv. Und wir lesen zum Beispiel in Lukas 9, 54, der Herr Jesus ging mit seinen Jüngern durch samaritisches Gebiet und dann wollten die Samariter den Herrn nicht aufnehmen. Und dann sagt Johannes, sollen wir Feuer auf sie herabregnen lassen? Der Jesus sagt, ihr wisst nicht, welches Geistes Söhne ihr seid. Ja, der hätte also gerne kurzen Prozess gemacht mit Feuer. Und in Matthäus 20, 20 gab es da noch ein Problem bei Johannes und Jakobus. Die hätten gerne die besten Plätze gehabt im Reich Gottes. Direkt neben dem Herrn. Nicht unbedingt sehr demütig, oder? Ja. Aber dieser Johannes schreibt das Johannesevangelium und da schreibt er ganz besonders viel über die Wiedergeburt. So vielen aber Aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und dann wird erklärt, die nicht geboren sind aus dem Willen des Mannes, aus dem Fleisch und so weiter, sondern die aus Gott geboren sind. Und nur er, Johannes, beschreibt, wie dann nachts einmal, Johannes 3, Vers 1, einer der größten Bibellehrer, Toralehrer Israels, zu dem Herrn Jesus kam, weil er nicht gesehen werden wollte. Und dann beginnt er mit Lobrede. Niemand vollbringt diese Wunder, die du tust. Du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und Herr Jesus geht überhaupt nicht darauf ein. Er sagt, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Ja, wie kann man von Neuem geboren werden? Kann man etwa wieder in... Nein. Und Herr Jesus erklärt, was Wiedergeburt ist. Dass Gott eben das Leben, das der Sohn Gottes ist, Menschen, die sich bekehren, gibt. Auf dass jeder, der an ihn, den Sohn Gottes, glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber der Herr Jesus ist dieses Leben. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also die Wiedergeburt ist das, Menschen bekommen Leben aus Gott. Der Sohn Gottes wird ihr Leben. Und das gibt die Kraft, um gottgemäß zu leben. Und das hat dieser Johannes erlebt. Er wird genannt der Apostel der Liebe, weil er in seinen Briefen so viel, zum Beispiel in den Briefen auch im Johannesevangelium, über Liebe schreibt. Über die Liebe Gottes. Er wurde ein ganz anderer Mann. Nicht mehr der, der so schnell Feuer vom Himmel wollte. Das ist die Wiedergeburt. Und er nennt sich in seinem Evangelium immer wieder der Jünger, welchen Jesus liebte. Der Jünger, der im Schoß Jesu war. Beim letzten Passa, Johannes 13, 23, 25. Ja, wie geht das mit dem Jünger im Schoß Jesu? Ganz einfach. Beim Passa saß man nicht am Tisch, sondern man lag zu Tische. Auf Polstern, an einem Triklinum, also ein Tisch, so, 90 Grad Winkel, nochmals 90 Grad Winkel. Und dann entlang diesen drei Tischteilen eben die Polster. Da war ein erster, der da lag mit dem Kopf so abgestützt gegen den Tisch hin, dann kam der nächste und so weiter. Und Johannes an diesem letzten Passa lag so, dass er gerade vor dem Herrn Jesus auf dem Polster war. Und wenn er dann so ein bisschen mit dem Kopf abdrehte, kam der Kopf direkt an die Brust des Herrn Jesus. Also im Schoß Jesu, das ist nicht wie ein kleines Kind, das man so auf dem Armen trägt, sondern im Schoß Jesu heißt eben, dass er mit dem Kopf an gegen das Herz des Herrn Jesus kam. Er hatte als Jünger die tiefste Beziehung zu dem Herrn Jesus. Und darum nennt er sich der Jünger, den Jesus liebte. Der Herr liebte auch die anderen, aber er hatte das tiefste Bewusstsein dieser Liebe des Herrn Jesus. Und darum durfte er das Johannesevangelium schreiben, das Evangelium, das eben ganz besonders zeigt, der Herr Jesus, der ewige Sohn im Schoß des Vaters. Jetzt verstehen wir besser Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der Eingeborene oder der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat uns kundgetan. Und das bedeutet, der Jesus ist von Ewigkeit her als der ewige Sohn in Tischgemeinschaft mit dem ewigen Vater. Und er freute sich in der Liebe des Vaters von Ewigkeit her. Und der Vater freute sich vollkommen in seinem Sohn. Und jetzt verstehen wir auch, warum das Johannesevangelium so charakterisiert ist durch Worte wie Liebe, Lieben, Geliebt etc. Matthäus 19, Markus 9, Lukas 36, Johannes 63. Johannes beschreibt den Herrn Jesus als den ewigen Sohn, der das Leben selber ist. Darum, das Leben und das Verb Leben etc. ist so vordergründig. Matthäus 13, Markus 7, Lukas 14, Johannes 57 Mal. Und der Herr Jesus wird beschrieben als eben der ewige Sohn, der das Licht ist, das göttliche Licht bringen sollte. Darum Licht erleuchten. Matthäus 7 Mal, Markus 1 Mal, Lukas 8 Mal, Johannes 24 Mal. Der Jesus, das Licht der Welt. Und er sollte eben offenbaren, wer der Vater ist. Und darum wird Wahrheit und wahrhaftig so oft benutzt. Matthäus 6 Mal, Markus 6 Mal, Lukas 8 Mal, Johannes 56 Mal. Und ich muss noch erklären, Aletheia, Wahrheit, im Griechischen, ist zusammengesetzt aus A, Letheia, unverborgen. Wahrheit ist die Darstellung der Dinge so, wie sie sind, im Licht Gottes. Und darum spricht dieses Evangelium so viel von Wahrheit, weil der Herr Jesus gekommen ist, um zu zeigen, wer ist Gott? Wer ist der Vater? Wer ist der Sohn Gottes? Wer ist der verdorbene Mensch, der erneuert werden muss? Und dann haben wir hier das Evangelium, wo Jesus dargestellt wird als das Brandopfer zur Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit, verherrlichen, dominiert. Matthäus 12, Markus 4, Lukas 22, Johannes 42 Mal. Und der Jesus ist gekommen, um den Vater zu offenbaren, den ewigen Vater. Nun, im Johannesevangelium finden wir dauernd, wie der Herr Jesus vom Vater spricht. Über 120 Mal. Und dann bekommt natürlich, das können wir verstehen, bekommt jemand Sehnsucht. Und er sagt am letzten Vorabend, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und so zeigt eben das Johannesevangelium den eingeborenen Sohn, den Gott gegeben hat für eine verlorene Welt, die er geliebt hat. Und stellt den Herrn Jesus vor eben als das Wort, den Logos, der alles erschaffen hat, aber dann selber in diese Welt hineinkam, um Gott zu offenbaren. Nun, das Johannesevangelium, das konnte man einfach erkennen als Gottes Wort, denn es wurde geschrieben durch den letzten noch lebenden Apostel Jesu Christi, Johannes, der eben, wie gesagt, dieses Evangelium ganz am Schluss schrieb, um das Jahr 98. Ja, dann kommen wir hier zum Schluss.